Es sind ja rund 1000 Jahre, die wir Mittelalter nennen. Und von einer Einheit kann keine Rede sein. Da ist es überhaupt kein Wunder, wenn allenthalben und kräftig gestritten wurde. Aber nicht die großen Kontroversen, Rom gegen Konstantinopel, Kaiser gegen Papst und Landesfürsten, sowie einige Schismen sind es, um die hier und heute von unseren Protagonisten gestritten wird, sondern sozusagen die kleineren, aber doch in ihrer Zeit und für bestimmte Kreise bedeutungsschweren. Andererseits kann man auch nicht sagen, dass zum Beispiel die Debatte über die menschliche Freiheit und die göttliche Vorherbestimmung eine Kleinigkeit ist. Und noch etwas. Keinem der hier Auftretenden kann man die Frömmigkeit absprechen. Auch wenn der eine oder andere schon mal der Häresie verdächtigt bzw. beschuldigt wurde.
Mein Name ist Gottschalk und meinem Vater fiel ums Jahr 810 nichts Besseres ein, als mich dem Kloster zu schenken, in welchem Rabanus Maurus Abt war. Mir aber wurde, so kurz nach der Pubertät, klar, dass ich als freier Sachse hingehen kann, wohin ich will, also auch raus aus dem Kloster. Man ließ mich aber nicht, sondern nur in ein anderes umziehen. Zu meiner Zeit war Augustinus' Gnadenlehre schon aus der Mode gekommen. Sie passte nicht mehr ins weltpolitische Konzept. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass nur wenige Menschen für die ewige Seligkeit bestimmt sind. Also, Gott determiniert entweder zum ewigen Leben oder zum ewigen Tod. Punktum.
Gott zum Gruße. Ich heiße Johannes, komme aus Irland, kann ganz ordentlich Griechisch und mehr möchte ich nicht über mich sagen. Jedenfalls wurde ich zum Gutachter bestellt und fand es im Übrigen ganz in Ordnung, dass man dich ausgepeitscht und ins Abseits gestellt hat.
Das sehe ich selbstverständlich ganz anders. Habe ja nie behauptet, dass sich Gott um jede Petitesse in der sublunaren Welt schert und deshalb meine Verurteilung angeordnet habe. Es geht doch überhaupt nicht, oder nur im abgeleiteten Sinn, darum, ob ich oder der Mani oder die Bertrada gegen übliche Gepflogenheiten oder herrschende Gesetze verstoße, sondern um die Vorherbestimmung dessen, was jeder Einzelne nach dem Tod bzw. nach dem jüngsten Tag zu erwarten hat. Gleichgültig, ob er sich wie eine Wildsau oder ein ganz und gar angepasster während seines Erdendaseins benommen hat.
Aha, und wie soll das Gemeinschaftsleben funktionieren? Wie willst du Kinder erziehen, Heiden missionieren? Unter deiner Annahme, dass weder die Taten, noch die Gesinnung, noch Gottes Vorwissen über diese von Bedeutung sind? Das ist doch vollkommener Humbug.
Ist alles vollkommen irrelevant.
So, jetzt merk dir mal eines. Man kann von einer doppelten Prädestination nicht reden, weil es überhaupt keine Vorherbestimmung gibt. Du denkst halt so wie die meisten Menschen, dass Ewigkeit und Zeit irgendetwas miteinander zu tun hätten, dass die Zeit irgendwie ein Loch in der Ewigkeit wäre. Aber das ist Unfug. Gott ist ewig und absolut einfach. Die Zeit ist sozusagen ein Abfallprodukt der Schöpfung. Und eben weil Gott mit der Zeit, obwohl er sie geschaffen hat, nichts zu schaffen hat, sieht oder bestimmt er nichts vorher. Ach und, Sünde und Übel haben kein Wesen. Sie existieren nicht wirklich. Ergo, selbst wenn das Vorige nicht gelte, konnten sie nicht vorausgesehen werden. Basta!
Das ist doch irischer Brei. Und das sehe nicht nur ich so, sondern auch deine Auftraggeber, die sich im Übrigen von deinem Gutachten distanzieren, weil sie es wegen dienstlichen Belastungen sowieso nicht lesen konnten. Und es ist dir letztlich nicht ganz so schlecht erging wie mir, hast du ja nur der Protektion des Königs zu verdanken.
Wir sind nunmehr im 11. Jahrhundert angekommen, in dem der Bruch zwischen der Papstkirche und Ostrom endgültig besiegelt wurde. Und als Gründe für diesen Bruch wurden putzigerweise unter anderem die Priesterehe und der Gebrauch von ungesäuertem Brot beim Abendmahl angegeben. Das klingt nun sehr kleinkrämerisch, aber wenn wir uns vor Augen halten, über was für Dinge sich unsere Zeitgenossen aufregen, zum Beispiel die Sache mit den Kopftüchern, dann relativiert sich das Ganze. Allerdings hat man mit dem Abendmahl noch ganz andere Probleme als die Frage, welcher Teig denn angemessen wäre.
Ich bin der Stellvertreter des Bischofs von Angers. Ein ausgefuchster Logiker, standhaft, fast bis zur Selbstverleugnung und heiße Berengar.
Pah, ich, Landfrank, habe mich auch einige Zeit hinter Logik und Grammatik versteckt. Aber wenn man eben Karriere machen will, ist anderes wichtiger. Und so habe ich es immerhin zum Erzbischof von Canterbury gebracht.
Du glaubst doch wohl selbst nicht, dass man Gott ehrt, wenn man den menschlichen Geist entehrt. Und überhaupt haben auch Augustinus und andere Autoritäten das Abendmahl als heiliges Zeichen gedeutet. Und der Logik widersprechende Texte sind immer und prinzipiell bildlich zu deuten.
Alles Ketzergeschwätz. Der Leib Christi ist im Abendmahl physisch, naturhaft und dinghaft anwesend. Point barre.
Du und deinesgleichen haben vielleicht einen primitiven Realitätsbegriff. Ist euch nie in den Sinn gekommen, dass auch das geistig-moralische etwas Reales ist?
Jetzt bleib aber bitte seriös. Wir haben ja gar nichts gegen Logik. Man muss doch nur klare Grenzen setzen, innerhalb derer man Logik einsetzen darf. Unsere Abendmahlslehre ist schließlich widerspruchsfrei formuliert. Und Widerspruchsfreiheit ist ja wohl das Beste, was man erwarten kann.
Aha! Und eure autoritativ kastrierte Dialektik ist also widerspruchsfrei. Pustekuchen! Das Brot ist das Subjekt des Satzes "Dies ist mein Leib". Das heißt, das Demonstrativpronomen "dies" bezieht sich auf das Brot. Und dieses Subjekt muss für die ganze Dauer des Satzes festgehalten werden. Denn dieser verliert seinen ganzen Sinn. Oder wie man sagt, er verliert die logische Form, wenn man gleichzeitig mit dem Ausdruck Brot auf den Leib Christi referiert. Aber mal den logischen Widerspruch geschenkt. Viel schlimmer ist, dass bei eurem Beharren auf der realen Wandlung die Eigenschaften von Brot bleiben, die Trägersubstanz aber verschwindet und ihr mithin die selbstständige Existenz von Eigenschaften behauptet. Und das ist ja wohl das Letzte. Und außerdem ist es ein Einfallstor für den Skeptizismus, wenn man den Zusammenhang zwischen Wesen und Erscheinung auflöst.
Jetzt halt doch einfach den Mund. Akzeptiere, dass wir recht haben und schreib dir hinter die Ohren, dass ich sehr wohl der Logik ein Plätzchen gönne. Hätte ich sonst Anselm zu meinem Nachfolger im Kloster Beck gemacht und William II. Ihn zum Erzbischof von Canterbury?
Es ist allerdings so, seit ich Erzbischof bin, was ich gar nicht unbedingt werden wollte, komme ich kaum noch zum Denken. Erst verstand ich mich mit dem König gar nicht gut, weil ich ein vehementer Vertreter der Trennung von Kirche und Krone bin, die zuständigen Päpste mich aber nicht wirklich unterstützten. Es gab da noch ein Hin und Her, aber eines Tages vertrug ich mich mit König Heinrich so gut, dass er mich zum Reichsverweser bestellte. Naja, wem Gott ein Amt gibt. Aber reden wir über meine schöpferische Zeit, in der ich zwei unglaublich gute Werke verfasste, das Monologion und das Proslogion. Ersteres fand Lanfranc überhaupt nicht gut, schlug jede Menge Verbesserungen vor, die ich ignorierte. Ihm hat wohl einfach nicht gepasst, dass ich mich methodisch an seinem Erzfeind Berengar orientierte. Egal. Der ganz große Wurf ist mir aber mit dem Gottesbeweis im Proslogion gelungen.
Ich, Gonilo, kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich der Erste war, der gesehen hat, dass dieser sogenannte Beweis ein ausgesprochener Unfug ist. Und nicht nur das, sondern absolut überflüssig und darüber hinaus unmöglich.
Sag doch nicht sowas. Nicht nur, dass dieser Beweis nicht unmöglich ist, er ist sogar notwendig. Und zwar notwendig wahr. Weil nämlich ein X, über das nichts Größeres gedacht werden kann, dann und nur dann das Größte ist, wenn es auch existiert. Und wenn der Atheist behauptet, dass es kein Wesen gäbe, über das hinaus nichts Vollkommeneres gedacht werden kann, so muss er doch bloß diese nicht existierende Entität mit einer vergleichen, die existiert. Und zack, habe ich ihn im Sack.
Also, so viel Logik kann ich auch noch. Etwas, das nicht existiert, kann doch gar keine Entität sein, weil ein Nichtseiendes Seiendes einfach ein Widerspruch in sich selbst ist. Ist aber jetzt nicht der springende Punkt. Du verlässt dich auf Worte. Und man weiß ja, Worte sind schön, aber Hühner legen Eier.
Und du wälzt dich im Schlammbad der Empirie und merkst überhaupt nicht, dass mein Beweis zum einen nur für diesen speziellen Fall gilt und zum anderen, dass die Erfahrungswelt überhaupt nicht vorkommt und deshalb auch nicht Henne und Ei.
Du produzierst doch bloß völlig leere Sätze.
Wir haben alle mit Adam gesündigt, da beißt die Maus keinen Faden ab.
Tut sie doch!
Patron der Esel!
Asthmatischer Kreis!
Errore teneri!
Humores!
Adesso voglio proprio provarci! Pusta Kuchen!
Asthmatischer Kreis!
Errore teneri!
Humores! Humores!
Ruhe! Und jetzt gebt einfach Frieden! Erinnert euch doch, was Jesus nach Johannes 14,2 sagt. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen.